Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Abgebinged Spezial Movie Break Podcast. Dieses Mal haben wir wieder ein Ticket gelöst und sind in den Zug eingestiegen, und zwar mit der vierten Folge Snowpiercer. Und natürlich an meiner Seite wieder der Stu. Hallo Stu.
Hallo zusammen.
Ohne ihren Schöpfer hieß die Folge. Oder wie sie auf Englisch heißt, Without the Maker. Und gleich vorweg, ich muss gestehen, ich fand sie besser als die Folgen davor, obwohl wir weit davon entfernt sind, dass es eine coole Serie ist.
Ich muss auch sagen, es war die bislang beste Serie, was zum einen daran liegt, dass in der Folge endlich mal was Richtiges passiert und weil ich mittlerweile damit abgeschlossen habe zu erwarten, dass da irgendwie noch was kommt, was irgendwie dem Film ähnelt, was die Thematik angeht.
Ja, davon musst du dich, glaube ich, verabschieden.
Ja.
Nichtsdestotrotz fand ich den Einstieg in die Folge wieder gelungen. Ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht fortführen oder warum sie das am Ende auch irgendwie als Ausgang in der Folge mit einbauen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja immer einen gewissen Monolog am Anfang,
ja,
mit einem gewissen philosophischen Unterbau. In dem Fall war es jetzt sich anpassen. Und also Dinge ändern, sich reinknien, sich anpassen, sich verändern. Und was dann auch gesagt wird, in dem Fall war es ja diese Wissenschaftlerin, wo ich den Namen wieder vergessen habe, die von Susan Park gespielt wird. Jinju heißt sie, glaube ich.
Jinju. Jinju und ihre Freundin heißt Bess. So.
Ja, weil sie sagt nämlich, das System widersteht Veränderungen. Das fand ich ganz spannend.
Also es kommt mir gerade so vor, als ob du im Restaurant sitzt und da kommt der Kellner und schwadroniert dich halt zu und du glaubst so, oh toll, also der Anfang ist ja schon mal super. Und dann serviert er dir aber nur ein Leberwurstschnittchen mit Senfgurke. Das passt ganz gut, weil diese Anfänge waren ja auch in den Vorgängerfolgen immer recht schön und sehr atmosphärisch. Und der Rest der Folge konnte, naja, das nicht richtig einhalten. Und das war auch in der vierten Folge wieder so.
Und das ist das, was ich nicht verstehe, weil sie können es ja scheinbar, aber sie versuchen es danach nicht mehr.
Ich glaube, das ist wieder so dieser Faktor, von wir letztens mal geredet haben, dass die Serie, also die Serienmacher und der Sender vor allem, wirklich versuchen, hier was zu erschaffen, was auch eben Leute abholt, die halt mit so einer Art der Unterhaltung nichts anfangen können.
Ja, furchtbar. Auf jeden Fall bekommen wir Fisch und Fleisch serviert. Fisch in dem Fall, dass Jinju Sushi bearbeitet und Fleisch in dem Fall, dass Erik die Zeugin bearbeitet. Denn du hattest recht, du hattest Unrecht.
Nein,
so rum.
Ich muss mich entschuldigen. Ich habe letztes Recap damit beendet, dass ich gesagt habe, ach, Niki, diese Zeugin, die irgendwie immer noch so in diesem Halbkoma ist, wird nicht ermordet. Und nee, ich lag da falsch. Sie ist leider sehr tot zu Beginn der vierten Folge.
Aber es spielt auch überhaupt keine Rolle.
Nö, hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es noch irgendwie wichtig ist.
Genau, also wir springen dann auch irgendwie so hin und her zwischen Jinju, wie sie ihr Fleisch bearbeitet und dann die kleinen Momente des Glücks und halt Erik, wie er da ein wenig, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll.
Ja, also ich würde die vierte Folge Snowpiercer als Folge der Psychopathen Titel.
Ja,
weil du hast halt Erik, der halt schon irgendwie, weiß nicht, also nennen wir es Mord aus Leidenschaft, also weil er da irgendwie jetzt schon sehr passioniert agiert. Also man sieht ja eigentlich nicht wirklich, wie er sie umbringt. Also das meiste bleibt im Dunkeln, aber man sieht ja noch, wie er danach so ihre Beine oder ihre Hände noch so anfasst und so. Und ich glaube, der findet das schon ziemlich toll, Leute umzubringen.
Der hatte auf jeden Fall Spaß dran.
Hat er mehr Spaß als ich. Muss ich sagen.
Danach springen wir wieder nach vorne in den Zug und bekommen so eine kleine Szene mit Melanie serviert. Und ich glaube, er heißt Bennett.
Dieser Erstklasse.
Die in den Zug fahren.
Ach, das ist der Bennett, genau. Der ihr Geheimnis halt weiß, dass sie eigentlich Wilford ist.
Ja, das bekommen wir am Ende der Folge dann. Also mir war das zumindest vorher noch nicht klar. Also ich hatte das erst am Ende der Folge irgendwie, wurde das ja dann aufgelöst. Mhm. Rausgefunden, dass der von Ido Goldberg gespielt wird. Den kennt man aus anderen Serien auch.
Aber du wusstest nicht, dass er weiß, dass sie Wolford ist?
Ja.
Okay, also das wurde tatsächlich jetzt in der vierten Folge das erste Mal so richtig klar gemacht. Aber ich dachte mir halt, ich meine, der steuert halt vorhin den Zug. Und so wie er sie mit ihr redet, dachte ich mir eigentlich schon, dass es klar ist.
Hm.
Hast du wieder nicht aufgepasst?
Nee, habe ich nicht aufgepasst, nee. Aber mir sind so ein paar Dinge, glaube ich, entgangen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also wir haben dann jetzt den Mord an Niki. Und springen trotzdem lustigerweise hin und her, bevor es dann zu dieser Crime-Scene geht. Was tatsächlich eine Crime-Scene ist. Also eigentlich hätte nur noch jemand gefehlt, dass jemand mit Kamera kommt, so ein paar Fotos macht. Ja. Also so ein Absperrband verteilt.
Am besten auch so ein Polizist so, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja. Und ich fand das auch schön, wie dann die Melanie sagt, sie braucht postmortale Daten. Das fand ich sehr schön.
Ja, das, weißt du, manchmal einfach so einfache Sachen so ausdrücken, dass es unglaublich intelligent klingt. So kam mir das halt vor.
Mhm.
Also überhaupt die ganze Serie kommt mir aktuell so vor, dass sie halt wirklich es relativ einfach halten, aber versuchen es zwanghaft so sehr in eine Richtung zu drängen, dass es intelligent wirkt.
Auf jeden Fall. Und das beinhaltet jetzt auch eigentlich die ganze Geschichte der vierten Folge. Weil die existiert nur, weil irgendjemand sich gedacht hat, machen wir mal die Grenze zu. Was auch immer diese Grenze ist oder welche Tür das auch immer sein soll, auf jeden Fall kommt da keiner mehr durch, von der dritten in die zweite Klasse, glaube ich.
Was ihnen ja einen Vorteil verschafft, denn der Mörder sitzt damit eben fest.
Ja.
Aber es gab noch eine schöne Szene, nämlich dieser, ich will immer Leichenbestatter sagen, dieser bärtige, etwas dickere Typ, der sich halt um diese Koma-Leute da kümmert.
Dr. Henry Klimt.
Genau, Klimt Henry, der ist sehr traurig darüber, dass Niki tot ist.
Ja, warum auch immer.
Warum auch immer. Ich muss sagen, ich glaube, mittlerweile ist der irgendwie zu einem meine Lieblingsfigur, zum anderen aber auch die Figur, vor der ich am meisten Angst habe.
Stimmt, ja.
Und Melanie verspricht ihm ja, dass Mr. Wilford sich darum kümmern wird. Und das scheint ihm wirklich Trost zu spenden. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, diese Melanie hat vielleicht doch ein Herz. Und das hat sie für mich etwas mysteriöser gemacht.
Ja, aber eiskalt ist sie definitiv nicht.
Ja.
Das hat man ja an den letzten Folgen immer schon wieder gesehen und ich finde gerade in dieser vierten Folge ist es sehr deutlich, dass sie, vielleicht hat sie ja auch die Kontrolle übernommen und Wilford auszuschalten, weil der eigentlich so eine Arschgranate war und sie sich gedacht hat, hier lass mal ein bisschen Herz reinbringen. Ja,
wobei, so wie der Zug so inszeniert wird, kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Wilford eigentlich existiert und niemand weiß es, selbst Melanie nicht, weil der halt irgendwo in einem Abteil rumhängt.
Der hängt wahrscheinlich hinten im Tail rum.
Ja, genau.
Ich wollte mir das immer angucken, kam nicht mal weg. Lustigerweise bekommen wir dann eine coole Szene, die ich ziemlich interessant fand. Nicht, weil sie gut gedreht ist oder irgendwie spannend war, weil sie mich an meine Arbeit erinnert hat. Und zwar folgendes. Erik sitzt ja jetzt da rum. Ne, hat einen Mord gemacht und ich meine, was machst du, wenn jemanden ermordet hast? Du gehst erstmal was essen.
Ja.
Und setzt dich dahin in den Speisewagen und dann habe ich mir überlegt, boah, ist der Service jetzt eigentlich genauso schlecht wie bei der Deutschen Bahn? Und wie sind eigentlich die Preise da? Ja. Kostet da auch ein Cappuccino 5 Euro gefühlt? Genau, das ging mir in der Szene irgendwie durch den Kopf. Auf jeden Fall bezahlt er dann auch mit Erste-Klasse-Geld, wobei ich mich dann gefragt habe, jetzt gibt es da auch noch verschiedene Währungen. Mhm. Eigentlich interessant, aber wie funktioniert das eigentlich?
Und ich habe mir gedacht so, okay, dieses Geld ist noch irgendwie von Nutzen oder irgendwie noch wichtig, weil dieser Kellner ja wirklich dann auch noch extra explizit darauf hinweist, nachdem es eine Großaufnahme dieser zwei Münzen gibt, so dass ich mir dachte, okay, das wird doch wichtig, um ihn zu finden. Nö. Aber ich habe die Hoffnung, nenne ich es mal, dass diese Münzen vielleicht noch später, in späteren Folgen wichtig werden. Weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum sie so, also kein großes Buhai, aber schon ein Buhai darum gemacht haben, damit wir Zuschauer sehen, dass er mit diesen Münzen bezahlt hat.
Soll ich ja jetzt eigentlich mal die Logikkeule raushauen?
Ja, komm.
Okay, hau raus. Folgendes. Wir haben ein in sich abgeschlossenes System, was wirklich aufeinander abgestimmt ist und wo nichts angehäuft werden kann, in der Theorie. Ne? Also niemand kann ja Äpfel horten, weil alle die Äpfel brauchen und es verbraucht wird und dann wieder ins System eingespeist wird. Ja. Wozu brauchst du denn Geld?
Vielleicht, damit die erste Klasse damit um sich werfen kann? Ich weiß es nicht.
Aber wie produzieren die neues Geld?
Was ich mir auch gefragt habe, ist, wenn Eric da sitzt und sein Bier trinkt, trinkt das aus einer richtigen Bierflasche. Und ich auch dachte, okay, aber ist das nicht irgendwie, in so einem Zug muss man ja auch irgendwie Platz sparen. Mhm. Sind da Flaschen oder Glasflaschen nicht das Dümmste, was man machen kann? Ich meine, gut, dieser Zug hat 1001 Waggons, da wird es wahrscheinlich auch irgendwo eine Glasbläserei geben, glaube ich. Aber
uns ist der Sand ausgegangen, verdammt.
Ja, das ist auch wieder so eine Sache, also ich springe mal kurz ein bisschen nach vorne. Es gibt halt wieder so eine Szene gegen Ende der Folge, wo diese Melanie wieder an so einem Mikrofon steht, um seine Durchsage zu machen. Und ich hatte das Gefühl, es ist halt wieder exakt derselbe Raum, in dem sie immer steht. Und dann dachte ich mir so, ey, das sind 1001 Waggon. Ich meine, das haben wir ja schon letztes Mal drüber geredet, wie kommt die da so schnell hin? Und dachte ich mir, es wäre doch so einfach gewesen, einfach zu sagen, ja, wir haben hier so Zwischenräume, so Zwischenwaggons, da hat die Melanie einen Schlüssel für und da stehen halt immer so Mikros rum. Ja, dann wäre dieses Logiking ja schon wieder absolut erledigt gewesen. Aber so.
Das ist denen aber, glaube ich, auch vollkommen egal einfach.
Ich meine, dem Film ist das ja auch vollkommen egal. Aber der Film hat halt auch eine Bewandtnis, ja. Der macht halt diese Stilistik zur Kunstform und nutzt ja auch das, um seine Botschaft zu übermitteln. Und bei Snowpiercer, der Serie, sehe ich davon halt eben noch gar nichts. Ich erwarte ja nicht, dass der in Folge 4 jetzt hier richtig Klassenkampf oder so ausbricht, aber ich bin halt echt ein bisschen angepisst davon, was die mit dieser Vorlage machen gerade. Mhm. So, es tut mir leid, ich bin jetzt wieder vorgesprungen, sorry.
Zudem ist es auch das passiert, was wir schon befürchtet hatten oder vor allen Dingen, was euch auch befürchtet hatte. Wir bekommen keine neuen Waggons zu sehen, also keine neuen Wagen, keine neuen Überraschungen. Mhm. Mal gucken, was da jetzt demnächst noch passiert.
Ja, aber dafür gibt es einen Rückkehrer. Ich habe den Namen vergessen, aber der Kronoll-Dealer-Cop darf jetzt wieder ermitteln.
Ja, stimmt. Wir haben zu wenig Personal. Ja, dann darf er halt wieder weiterarbeiten.
Ja. Okay. Seine Kollegin findet das doof, aber
Ist egal.
Ja.
Das ist auch eine tolle Szene, die wir da haben, wo er wieder auftaucht. Und zwar ist das so eine Posse in der Bar, wo die ihre ganzen Leute zusammenscharen, damit die danach alles kontrollieren und durchsuchen können. Macht nicht wirklich Sinn, aber ist okay. Und dann taucht eine Person auf, wo ich wirklich sehr, sehr stark überlegen musste, wer zum Teufel ist das? Weißt du, wen ich meine? Die da so in Trauer war. Ich glaube, die wurde mal gezeigt, ganz kurz, als Nachbarbesitzerin oder so. Und
ach, diese Astrid,
raus.
Ne? Meine
ja.
ich. Astrid. Ja, ja, ja. Ja. Auch da kann ich nur das wiederholen, was wir in Folge 3 oder im Recap zu Folge 3 gesagt haben. Diese Serie hat zu viele Figuren.
Mhm.
Und das habe ich jetzt wirklich auch wieder gemerkt.
Ja. Genau, das war aber wirklich sehr stark zu merken. Aber ich dachte mir dann einfach so, wer zum Teufel warst du?
Ja, so ging's mir auch. So ging's mir wirklich auch. Und auch dieser Kronoll-Dealer-Cop hat jetzt auch keine, ich meine, der wird halt auch aktiv mit seiner Kollegin, ich glaube, dieser Bess, geht er ja auf Jagd nach diesem Eric. Aber ganz ehrlich, diese Bess hätte da auch mit irgendeinem anderen Kollegen rumsuchen können, weil am Anfang sagt sie so, ja, ich finde das doof, weil er ist ja Kronoll-Dealer. Und dann
ja,
sagt aber
es hat keine Bewandtnis.
Genau, und dann sagt Melanie halt, ja, aber wir haben halt sonst keine Männer und dann ist der Fall abgeschlossen. Und ich hatte dann auch nicht das Gefühl, dass diese Bess noch irgendwie damit zu kämpfen hat, dass sie es doof findet, mit ihm zu arbeiten. Ne?
Ja. Dann springen wir auf jeden Fall in den Tail.
Ja.
Weil die haben ja jetzt einen blauen Chip, mit dem sie Türen öffnen können.
Ja.
Allerdings nicht aus dem Tail heraus.
Aber kann ich alles haben.
Ja, genau, es geht nicht alles.
Stell dir mal vor, die könnten jetzt schon komplett einfach durchgehen. Das wäre ja auch kacke. Dann wäre die Serie jetzt in 5 Folgen vorbei. Was an und für sich nicht so übel klingt.
Nicht schlechter, genau. Sie werden auf jeden Fall dann zum Hygienecheck rausgeholt. Und da habe ich ein Problem mit.
Okay. Magst du es lieber schmutzig oder was?
Also ich habe 2 Probleme damit. Okay. Das erste ist, warum baut man in so einen verdammten Zug nicht ein selbstreinigendes Hygieneding ein? Das ist das Erste, was mir durch den Kopf ging. Und wenn sie es nicht gemacht haben, haben sie damit gerechnet, dass es Tailies geben wird?
Eigentlich ja nicht. Ne? Es wird auch so gesagt, dass diese Tailies sich praktisch in den Zug gezwängt haben oder gedrängt haben, weil eigentlich es ja nicht vorgesehen war, weil sie ja kein Ticket haben.
Ja, aber dafür brauchen sie sie ziemlich stark. Also zumindest, um Kacke und Pipi wegzumachen.
Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, weil wie wichtig die Tailies eigentlich in diesem System sind.
Mhm.
Aber so richtig, weiß nicht, so richtig behandelt, finde ich, wird das nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Aber lass uns mal eher zur ersten Klasse wechseln.
Ja.
Zu Kunstwerken klassischer Musik und erneut 10 Leute, die in einem Restaurant sitzen und nichts tun.
Ich stelle mir das echt übel vor. Ich meine, ganz ehrlich, die armen Tailies haben zwar nichts, aber jetzt stell dir mal die armen Leute, diese armen 10 Menschen aus der ersten Klasse vor, die jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend im selben Restaurant sitzen müssen.
Mit denselben Leuten, ja. Nichts machen, nicht irgendwo hingehen.
Mittlerweile kann ich verstehen, dass sie so aufgeregt waren, dass diese Kampfnacht angekündigt worden ist, auch nicht scheiße war.
Guck mal, in der dritten Klasse, da gibt's Bars, da können die Moonshine trinken, die haben Drogen, die haben eine Bar da, ne? Mhm. Und die in der ersten Klasse haben halt klassische Musik und Frühstückseier. Okay.
Yay.
Jedem seins, ne?
Ja, super. Wobei, was ich ganz schön fand, war, also Layton ist ja immer noch der Ermittler in der Sache und er bekommt hier jetzt Zugang zur ersten Klasse.
Ja, er bekommt für alles
Zugang. Alles Zugang. Und das muss ich sagen, das war, glaube ich, wirklich meine Lieblingsszene in der ganzen Folge. Du hast ihm angesehen, wie er es genossen hat, die halt wirklich so à la Bad Cop zu befragen und ganz ungeniert im Buffet rumzugehen und sich was zu nehmen und dem Typen die Kaffeetasse aus der Hand zu nehmen und selbst was zu trinken. Wobei, ganz ehrlich, und da haben wir die Sache von letzter Folge mit dem Apfel, ja? Also wenn ich Layton wäre, ja, dann würde ich und auch Bad Cop machen würde und dann würde ich einfach so zum Buffet gehen und während ich meinen Vortrag halte, dann was nehmen und dann reinbeißen, dann würde ich sagen, oh Gott, das ist lecker, oh gut,
gib mir mehr, was hast du da noch? Gerne, auf jeden Fall.
Layton hat nur gefragt, ich esse noch was, Moment, lecker. Genau,
warte mal.
Hält die das noch auf? Oh, lecker.
Stell dir mal vor, du isst nach 7 Jahren irgendwas Süßes oder so.
Ja.
ich steck mir noch was ein für nachher. Ne? Alles in die Taschen gesteckt.
Also, es ist natürlich jetzt übertrieben. Ne? Aber ja, klar. Auch hier hätte ich mir zumindest so ein bisschen gewünscht, dass er darauf reagiert. Ich meine, klar, er spielt halt diese Rolle des Ermittlers, des harten Cops und er genießt es auch, weil er ja diese Erstklässler damit deutlich in die Bredouille bringt. Aber so, weiß nicht, wie gesagt, nach 7 Jahren endlich mal wieder irgendwie ein Stück Kuchen oder einen Kaffee trinken, da hätte ich eine kleine Reaktion oder zumindest, dass seine Mimik kurz aussagt, so, boah, geil, Kaffee, super.
Weißt du, was geil wäre? Wenn die Serie so Beverly Hills Cop mäßig wäre.
Yo, Baby.
Das würde ich total feiern.
Stimmt, aber so ein bisschen was hat's doch davon, oder?
Ja, so ein klein wenig, ja.
Und
es gibt noch, ja.
Das wollte ich auch noch sagen. Ich fand darstellerisch diesmal den David Dix, also der den Layton spielt, wirklich das Beste an der Folge. Und ich muss sagen, mir geht langsam Jennifer Connelly als Melanie-Wilford irgendwie auf den Geist.
Ja, sie hat auch nichts zu tun und darf immer nur den gleichen Gesichtsausdruck äußern.
Ja.
Und steht irgendwo bedeppert in der Ecke und guckt ganz bedeppert.
Ja, bedeppert in der Ecke und guckt ganz bedeppert. Das hast du wunderschön ausgedrückt.
Auf jeden Fall sagt sie noch was, was ich sehr interessant fand. Und zwar gibt sie ihm ja da freie Hand, das hast du gerade schon gesagt. Ja. Und da ist mir eingefallen, dieser Klassenkampf läuft dann über den Fall. Das versuchen die jetzt per Dialogen auch zu untermauern, was wir ja schon seit 3 Folgen auch wissen. Und sie machen das, indem sie dann sagen, dass die Melanie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist in der Scheiße und sich da durchgekämpft hat und so ein bisschen Sympathie dafür hat, was er vorhat.
Mhm. Aber, muss man auch mal sagen, das wird ja dann auch klar, dass Layton ihr nicht wirklich glaubt oder sie auch verdächtigt. Also nicht unbedingt im Mordfall, aber man merkt, es wird schon sehr deutlich herausgearbeitet, dass er ihr, also er weiß, irgendwas stimmt mit ihr nicht.
Dann springen wir wieder zurück. Und zwar zum Fliehen im Pyjama.
Ja, Erik wurde gefunden. Übrigens, das sollte noch erwähnen, im Zug an sich sind keine Waffen erlaubt, außer die Leibwächter der ersten Klasse, die dürfen Waffen haben. Wo ich mich dann frage, ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit auf diese verkackten Snobs aufpassen musst, die dich wahrscheinlich auch wie Scheiße behandeln, und du hast eine Waffe, wie lange würdest du das machen, bis du dir denkst, warte mal, eigentlich bin ich ja der King. Ich habe die Pistole am Holster.
Warte definitiv mal. Nicht 7 Jahre.
Das sind 10 Leute ungefähr. Ich habe 16 Patronen. Ich bin ein guter Schütze. Es könnte klappen.
Genau. Dann bin ich die erste Klasse hier, Trottel.
Ja, genau. Aber gut, wir erfahren ja dann später auch noch ein bisschen mehr über Eric. Also was heißt über Eric, aber da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall Bess und Chronol-Dealer-Kopf, wie ich ihn jetzt immer nennen werde, weil ich den Namen, wie gesagt, nicht weiß. Und es ist auch vollkommen egal, wie er heißt, weil er hat halt keinen wirklichen Charakter.
Er heißt übrigens Sam Otto. Nenn ihn einfach Otto.
Ja, also Bess und Otto. Bess, Otto, Kala, Kolumna und der Tierlieb finden ihn halt dann. Er versteckt sich und ja, er flieht. Und wird dann irgendwann halt dingfest gemacht von der Polizei, die bewaffnet sind irgendwie mit Äxten und sie töten ihn dann.
Ja, jetzt bist du aber ein bisschen vorgesprungen.
Ja, sorry.
Ich wollte nämlich nur ganz kurz erzählen, weil wir bekommen ja die Szene, wo der Taily es schafft, jemanden rauszuschleusen.
Ja.
Und zwar die Josie heißt sie, die dann in dem Pyjama dann flieht und jemanden in der Küche trifft. Um zu sagen, dass die Person dann rausfinden soll, beziehungsweise Kontakt aufnehmen soll mit Layton.
Ich glaub,
und sie schafft es ja ganz kurz wieder dann zurück, kurz vor knapp. Das fand ich ganz spannend.
Ich überhaupt gar nicht.
Okay.
Nee, wirklich, weil ich dachte mir schon, dass das klappt jetzt, weil die sind jetzt schon in Folge 4 und sie haben ja, glaube ich, nur 10 Folgen. Und ich glaube, sie müssten das mal langsam so ins Rollen bringen. Deswegen fand ich es jetzt nicht so spannend. Und ich glaube, diese Frau, die Josie trifft, ist, glaube ich, die gewesen, die gleich in der ersten Folge irgendwie weggegangen ist vom Taily, oder?
Oh, das kann sein. Puh. Ja? Interessant fand ich auf jeden Fall, da haben sie es besser gelöst, als sie das erste Mal aus dem Fenster guckt. Sie halt wirklich so hin und weg.
Mhm.
Und als sie diese Schüssel mit, ich nenne es mal Essen, bekommt,
ja,
sie ebenfalls hin und weg. Also das war ganz cool, fand ich zumindest.
Ja, und danach springt sich so pff, was? Eclairs? Bah.
Genau. Genau, und dann springen wir halt dann zu dieser Fluchtsituation, wo Eric ja dann noch eine Geisel nimmt.
Ja.
Und gleichzeitig, und das hat mich genervt, springen wir immer hin und her zwischen dieser Fluchtsituation und dem Verhör von Layton, der quasi herausgefunden hat, dass es halt Eric ist, ne? Und dann, wie du schon sagtest, da auch die Habseligkeiten von ihm durchsucht und wir deswegen auch so ein paar Hintergründe bekommen. Und gleichzeitig fällt der Verdacht immer mehr auf LJ.
Das ist die Tochter der reichen Familie Vogler. Und okay, ich sag's
jetzt hau raus, ich habe da echt Probleme mit gehabt.
Also, pass auf. Die Serie hat uns bislang nicht überzeugt. Mhm. Und wir haben schon viel Böses gesagt über die Serie und wir waren auch oft enttäuscht. Aber ich fand, dass diese gesamte Szene mit LJ, die gespielt wird von Anneliese Basso und Layton, mit das Schlimmste war, was ich wirklich seit langem nicht nur bei Snowpiercer, sondern in einer Serie überhaupt gesehen habe.
Ja.
Ich hatte Fremdscham-Gänsehaut dabei. Wirklich.
Genau. Also es war schlecht geschnitten. Da hinten haben wir so richtig spannende Situationen mit dieser Geiselnahme, mit der Flucht, so ein bisschen Action. Und dann gibt es immer wieder diese Schnitte rein, diese total lame Situation mit dieser furchtbaren Musik. Und LJ, es tut mir leid, aber die Schauspielerin kann nicht richtig das darstellen, was diese Person ausmacht. Ja. Und gleichzeitig haut sie so Sachen raus wie, ja, das ist schon ganz geil, Menschen essen, ne? Da haben die Leute nämlich Respekt vor dir.
Ja, also ich finde das auch doof, dass dann immer so dieses Hin- und Hergeschnitte oder Hin- und Hergeschneide. Das Schlimmste war aber halt wirklich diese Szene an sich, weil sie halt eben, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber das war wirklich, das war so doof. Von vorne bis hinten. Es war so klischeebeladen. Dann fragt sie ihn halt wirklich so, ich habe gehört, ihr habt früher Menschen gegessen.
Hm. Ja.
Und du denkst dir so, Gott, das ist doch eine Psychotante. Ja.
Ja.
Und dann verführt's, also was heißt verführt's, dann sitzt er sich so auf dieses Sofa und auch richtig schön breitbeinig hin und guckt, sie so an nach dem Motto so, ah, Baby, komm mal her, du, mir macht so keine was. Angst, ne? Und genau. Dann nimmt sie irgendwie so ein Messer oder so und spielt.
Ein Imker-Tool.
Ein Imker-Tool, ja, aber damit kannst du eben auch, also sie spielt ja, also für mich sah das aus wie so ein Enthoder, weißt du, wo man irgendwie Hoden abschneidet.
Das war ja auch die Mordwaffe, beziehungsweise das Werkzeug, was ja bei den Morden scheinbar verwendet wurde. Ja.
Und dann spielt sie halt da mit an Leightons Schritt rum und er guckt die ganze Zeit so, Und ganz ehrlich, ich frage mich, diese LJ, was glaubt die denn, was der Leighton da macht? Glaubt die etwa echt, dass er sich denkt so, boah, die ist ziemlich geil, die kann es nicht gewesen sein. Also, total bescheuert.
Also es soll ja irgendwie darstellen, dass sie ja Eric bezirzen konnte und ihm alles machen oder sagen konnte, was sie wollte. Und er hat das dann gemacht für sie. Ja, das wird ja dann deutlich. Aber es kommt nicht rüber, es funktioniert auch nicht. Das Geilste ist allerdings ein Satz, den sie raushaut, der mir aus der Seele gesprochen hat, der, ich finde, definitiv auch zu dieser Serie passt. Mhm. Und zwar, eigentlich ist es viel cooler, wenn man dieses System zerstört, statt dass du den Schnüffler spielst. Das fand ich sehr
bezeichnend. Ich glaube ja, da hat einer der Drehbuchautoren einfach seine Not geklagt, so als Meta-Ware.
Auf jeden Fall. Das fand ich ziemlich geil. Ja.
Ich muss aber noch etwas sagen. Wir haben den heimlichen Star dieser Folge komplett unterschlagen.
Oh ja, ja.
Ja, denn LJ hat einen Hausbewohner, nenne ich es mal, nämlich einen Kater, die letzte Katze, die es gibt, und sie hat die genannt Snowpeter.
Ja, da musste ich wirklich lachen, ja.
Und da dachte ich mir so, okay, den gebe ich euch. Ja, gut. Aber ansonsten diese ganze, ich nenne es mal Verführungsszene, ey, das war einfach nur echt peinlich. Das war dumm, das war spannungslos, das war unfreiwillig albern. Es war der bisherige Tiefpunkt der Serie für mich, ganz klar.
Auch wie die Eltern vor der Tür stehen und sagen, das darf aber nicht auf uns zurückfallen. Der ich habe es mir irgendwo notiert, der Schienenklatsch, das geht ja gar nicht.
Ja, also das ging gar nicht, aber ich glaube, wir können mal wieder zu Eric springen.
Ja.
Der ja eine Geisel hat. Mhm. Aber
natürlich die Jinju.
Natürlich.
Wie soll das auch anders sein?
Mehr auch sonst. Ne? Aber bringt ihm nichts. Sie kriegen ihn trotzdem. Genau. Und er wird umgebracht. Und ich musste so ein bisschen an die aktuelle Situation in den USA denken.
Ja, das ist mir auch in den Kopf gesprungen, weil was zum Teufel ist denn los mit denen? Haben die noch nie was davon gehört, Menschen zu verhaften?
Ja, weil, also er wehrt sich halt und es scheint auch so, dass er jetzt im Einzelkampf ihnen überlegen ist, aber es sind ja irgendwie gefühlt 5, 6 Mann. Und nachdem sie ihn 2, 3 Mal mit ihr, wie gesagt, die haben so Äxte dabei, ihn mit der Axt halt erwischt haben, liegt er halt am Boden und ich dachte mir zuerst so, oh ja, cool, da kann ja einer so jetzt irgendwie den fesseln und dann hat sich die Sache erledigt. Und nö, die möppen da mit ihren Äxten und was sie noch für Stichwerkzeug haben drauf und du siehst ja deutlich, nee, der ist tot.
Da ist übrigens wieder Logik-Thomas in meinem Kopf angesprungen.
Ja.
Und zwar, was würdest du deinem Sicherheitspersonal in einem Zug geben?
In einem Zug, also enge Gänge, ich würde, also wenn ich keine Waffen nehmen, also keine Schusswaffen, würde ich irgendeine Waffe versuchen zu nehmen, die halt nicht so lang, nicht so breit ist, damit ich damit besser agieren kann.
Mhm. Würdest du Schnittwaffen nehmen oder würdest du vielleicht Elektrowaffen auswählen?
Also ich glaube, ich würde meine Wachleute erstmal ausstatten mit einem guten alten Taser, dann vielleicht mit sowas wie Pfefferspray. Und dann vielleicht noch so ein kleiner Knüppel, wo man sich halt mit wehren kann, wo aber sicher ist, wenn 5 Leute auf einen draufhauen, dass man nicht zu schnell an Blutverlust stirbt.
Genau. Aber in dem Fall kam halt die 0815 Security zu Mr. Wilford und hat ihn davon überzeugt, dass das ultimative Sicherheitspersonal in einem Zug Äxte haben muss. Und er hat gesagt, okay, das macht total Sinn. Wir kaufen Äxte.
Ich sag dazu nur, ich bin Holzfäller, mir geht's gut. Also, da war mir halt klar, okay, irgendwas ist da noch im Argen, weil wenn Eric wirklich der Täter wäre, also der wirklich der, den sie wirklich suchen, der so das Grundböse ist, nenne ich es mal, dann hätte da noch irgendwas kommen müssen. Aber nein, sie bringen ihn halt um. Und dann war mir schon klar, und natürlich auch durch das Bezürzen von Layton die ganze Zeit davor oder währenddessen, okay, dieser Eric ist halt wahrscheinlich nur ein Spielball. Dann frage ich mich aber auch, warum der so verdammt psychopathisch war am Anfang der Folge, als er die Nikki dann noch irgendwie anfasst.
Wir werden es ja scheinbar niemals erfahren, es sei denn, es gibt jetzt noch mal Rückblenden, was ich fürchterlich finden würde. Also ist dieses ganze Potenzial, was sie am Ende der dritten Staffel jetzt mit ihm aufgebaut haben, und ich hatte das Gefühl, dass sie mit ihm durchaus was hätten machen können, jetzt einfach verpufft.
Ja, wobei die vierte Folge hat auch einen fiesen Cliffhanger, aber gut, da kommen wir gleich zu.
Genau, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall ist er tot. Und wir springen wieder zurück zu LJ, die dann gedacht hat so, der Layton, ne, der kommt ja da hinten von den Tailies, der will bestimmt Blaupausen haben. Und er sagt dann, nö, ich hätte gerne Waffen. Und LJ denkt sich so, haha, jetzt habe ich den am Sack. Jetzt gebe ich denen einfach Waffen, und dann schweigt er darüber, dass ich eigentlich die Mörderin bin. Ja, und danach kommt dann die Nachricht, dass Eric tot ist, und Layton kommt coolerweise reingestürmt und sagt so, ja, das ist sie, nehmt sie fest.
Ja, warte, warte, zuerst kommt mir die Botschaft, Eric ist tot, dann heult LJ sich bei den Eltern aus. Dann gibt's diese schöne Szene, wo sie so an den Schultern ihres Vaters hängt oder ihrer Mutter, und Layton guckt sich das so teilnahmslos an, und dann guckt sie ihn so an kurz, und dann hat Layton dieses Gesicht so, ich verstehe, was du da tust. Ja, und dann denkt sich halt Layton, okay, und jetzt lasse ich die Olle mal auffliegen, und dann wird halt eben klar, dass LJ Eric verführt hat und zu den Morden angestiftet hat. Ja, sie macht das Beste, was man in so einer Situation machen kann. Sie sagt nicht, das ist Schwachsinn, nein. Nee, sie versucht, Layton zu umzubringen. Ohne Erfolg. Und dann war's das für LJ. Gott sei Dank.
Da fehlte mir übrigens irgendwie eine Szene. Also ich meine, die wollen das natürlich dann spannend machen und diesen Überraschungseffekt einbauen. Aber wann zum Teufel ist Layton denn irgendwie zu der Melanie gegangen und hat gesagt, so, hör mal zu, die LJ ist es. Nein, das ist die nicht. Glaube ich nicht. Doch, ich habe da Beweise. Die hat das gesagt.
Wobei, das wäre doch eigentlich total lustig, weil er gibt dir ja so ein Zeichen, einfach so ein Nicker oder so, ja?
Ja.
Stell dir mal vor, er gibt dir so einen Nicker, und Melanie denkt sich so, okay, wir sind hier fertig, dann gehen wir. Tschüss.
Das wäre geil gewesen, ja.
Und dann so, nein, sie war's. Ach so, wer? Die Frau oder die Tochter? Ja, die Tochter.
Ah ja, das wäre super gewesen, ja.
Ja, aber.
Genau, auf jeden Fall ist der Fall gelöst und sie kommt in den Knast.
Ja. Aber, dass Melanie Layton gut kennt, wird dann später klar.
Ja. Denn. Weil die beiden setzen sich dann nämlich zusammen.
Ja, Layton will ja unbedingt zurück in den Tally, zurück zu seiner Heimat, weil, ey, da vorne erste Klasse, frischer Kaffee, tolles Gebäck. Ja, ich
auch keinen Bock drauf.
Roastbeef, widerlich. Ich möchte wieder zermanschte Kakerlaken fressen, das schmeckt aber viel besser. Aber Melanie sagt erstmal, ey, komm, lass uns noch mal einen trinken. Und dann gehen sie, ja, das ist auch, was ist das für ein Abteil gewesen oder für ein Waggon? Ganz ehrlich, das ist ein riesen Aquarium, und am Ende sitzen, also stehen irgendwie zwei Hocker und eine Flasche. Also, was dachte sich der Wilford oder wer immer diesen Zug gemacht hat, als er diesen aufgebaut hat, designt hat?
Und wie kommt man weiter voran? Muss man da oben rüberschwimmen?
Ja. Also, ich verstehe es auch nicht, weil ich denke mir halt, weißt du, beim Original Snowpiercer, also beim Film, da hast jeder Waggon hat natürlich auch so eine Art Verspieltheit, und da gibt es auch so ein Aquarium, aber es ist dir immer klar, wofür es genutzt wird. Ja. Entweder für Fischfang oder halt für Gärtnereiarbeiten. Es gibt auch mal so eine Zahnarztpraxis oder eine Schule, ja, das macht alles Sinn. Aber dieser Waggon ist halt einfach nur dafür da, sieht cool aus, und wir brauchen halt ein cooles Setting jetzt für diese wichtige Szene.
Ja, genau.
Ich meine, 1001-Waggon, was denkt sich der Wilford? Ja, also, oh, hier, bei Waggon 824, da müssen wir unbedingt die Rollschuh-Disco rein.
Vielleicht kommt das ja noch. Oh, das wäre mega witzig.
Ja. Ich sag dir, das Finale von der ersten Staffel findet in der Rollschuh-Disco statt.
Genau, und auf jeden Fall trinken sie Sake.
Oh, warte kurz.
Ja.
Oder noch besser, das Finale der ersten Staffel von Snowpiercer findet nicht in einer Rollschuh-Disco statt, sondern während einer Aufführung, das hatte ich fest, von Starlight Express.
Wir sollten, glaube ich, die Serie weiterschreiben. Ja.
Nee, besser nicht.
Genau, also sie trinken Sake. Und dabei kommen sich dann Melanie und Layton ein bisschen näher. Und beide, beziehungsweise eher Melanie, sagt dann offen das, was Leighton weiß. Und zwar alles über sie, beziehungsweise dass Wilford ja gar nicht existiert mehr. Und da finde ich, Leighton ist ein bisschen dumm.
Ja. Ich dachte da wirklich ganz kurz, okay, sie weiht ihn ein und lässt ihm am Geheimnis mit, also das mithaben, ja?
Ja, weil sie, glaube ich, dafür bekannt ist, so Geheimnisse zu teilen.
Ja, also ich hatte halt ganz kurz die Hoffnung irgendwie so. Dann dachte ich, ich dachte, vielleicht geht's ja so in der Hinsicht, dass sie halt wirklich Leighton beerbt oder ermordet hat und hat die ganze Zeit schon versucht, dieses System irgendwie zu revolutionieren, was aber einfach nicht funktioniert, weil sie einfach Hilfe braucht. Ja, und zwar von allen Seiten. Aber gut, das hat sich dann erstmal erledigt, als Leighton das zweite Glas Sake zu sich nimmt und ihm dann ein bisschen schummrig wird.
Genau. Was da aber in dieser Szene deutlich wird, ist, dass sie keine Killerin ist. Weil sonst hätte sie ihn, glaube ich, einfach vergiftet und ermordet. Mhm. Sondern sie fesselt ihn ja auch noch an, damit er ja nicht zu Boden fällt und sich verletzt und so. Auf jeden Fall kommt er danach in die Kiste.
Ja, in diese Koma-Kisten, wo ja auch Nikki eine Zeit lang lag. Und da dachte ich mir, okay, ist das vielleicht so ein Trick jetzt gewesen, dass sie diesen David Dix als Hauptfigur etabliert haben und ihn jetzt erstmal in die Kiste sperren und für ein paar Folgen einfach da drin lassen? Weil ich glaube, das Letzte, was wir ja sehen, ist, dass diese Josie ja so eine Information bekommt, dass Leighton vermisst wird.
Genau.
Und ich wage die Prognose, dass die nächste Folge komplett darum dreht, dass Josie, die ja diesen Chip hat, Leighton sucht und vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber in einer der mal zwei, drei nächsten Folgen befreien wird. Das ist meine Prognose.
Vielleicht haben wir aber auch ab nächster Folge so einen Fall der Woche. Und dann wird er immer für den Fall der Woche rausgeholt.
Ey, ganz ehrlich, da habe ich so keinen Bock drauf. Ey, das ist das Schlimmste. Also wirklich. Dann lieber nochmal hier fünfmal LJ Sexy Dance. Also furchtbar. Nee, will ich nicht. Mag ich nicht.
Aber ich bin wirklich gespannt, welche Richtung das jetzt weitergeht. Ob sie sich jetzt mehr auf den Klassenkampf konzentrieren und wie die Tellys da rauskommen. Mhm. Weil eigentlich hat Leighton ja keine Funktion mehr. Und auch keine Möglichkeit mehr, sich jetzt frei zu bewegen. Also ja, klar, er liegt sowieso im Koma. Aber selbst wenn er jetzt rausgeholt wird von den anderen, ist er ja, also muss er ja kämpfen, ja, irgendwie.
Ich glaube ja, dass das der entscheidende Faktor hierbei der Henry ist. Mhm. Der ja zwar Wilford seine Treue geschworen hat, aber wir haben ja gesehen, wie er sich um diese, ich nenne es mal, Koma-Patienten kümmert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er dann irgendwann, weil er kennt ja den Leighton, dass er den da auch hat, und irgendwann vielleicht mit Josie in Kontakt kommt und sich das dann irgendwie so entwickelt, dass er so im Zwiespalt ist zwischen halt eben Josie und Melanie. Könnte auch sein.
Obwohl ich jetzt schon keinen Bock habe, wenn sie das jetzt 40 Minuten in die Länge ziehen.
Ich fürchte aber, das wird so sein. Ich glaube sogar, sie ziehen es noch länger. Also ich meine, Leighton ist halt aktuell für mich die beste Figur. Mhm. Einfach weil die Aktion bei der ersten Klasse einfach super war.
Ja.
Aber ich glaube einfach, dass sie Jennifer Connelly mehr brauchen als ihn. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn wir Leighton erst später wieder in der Staffel sehen. Oder vielleicht auch erst gar nicht. Ich weiß es nicht. Das kann man nicht sagen. So oder so hat es die Serie wieder geschafft. Sie endet mit einem Cliffhanger, wo ich wissen will, wie es weitergeht. Aber im Gesamten war das echt wieder eine schwache Folge. Also sie war besser als die dritte, weil halt diesmal was passiert ist. Aber das, was passiert ist, war entweder irgendwie ein bisschen arg konstruiert oder halt eben echt saumäßig doof.
Ja. Wir haben uns entwickelt. Wir sind von Law and Order in der dritten Folge jetzt zu NCIS gewechselt. Wir bekommen jetzt ein bisschen mehr Action, aber halt auch zwischendurch so ein paar doofe Sachen. Mal gucken, was jetzt nächste Woche kommt.
Wir werden es nächste Woche Montag, wenn die neue Folge von Netflix erscheint, wissen, denn wir bleiben am Ball.
Ich hätte gerne so eine Breaking Bad Folge.
Mal gucken, vielleicht ist das Geheimnis der Serie, dass sie in jeder Folge eine andere Serie einfach huldigen.
Das hätte auch was, ja.
Und ich sag dir, in der letzten Folge der ersten Staffel, wenn Leighton dann wieder aufgetaucht ist, dann greift er hinter seinen Rücken, zieht das Schwert hervor und schreit: Bei der Macht des Snowpiercer. Ja, also.
Ich freue mich ja schon auf die Eiszombies, ne?
Ja, super.
Ich glaube, wir sind am Ende.
Ja, wir sind wirklich am Ende. Wobei, das kann ich sagen, nach der dritten Folge, nachdem ich die gesehen habe, habe ich mich wirklich so ein bisschen so ermattet gefühlt. Bei der vierten Folge war es nicht so. Weil, wie gesagt, es passiert halt da was.
Ne? Ja, das stimmt.
Immerhin
ja.
Etwas. Na gut, Thomas, da würde ich sagen, lassen wir es gut sein mit der vierten Folge ohne ihren Schöpfer. Was soll das bedeuten? Egal.
Ja.
Ja, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie ihr die Folge fandet, ob ihr wisst, was das hier ohne ihren Schöpfer bedeuten soll, dann bitte in die Kommentare. Es würde uns sehr interessieren. Gebt uns auch eure Meinung zu einzelnen Figuren oder zu der Serie an sich. Lesen wir alles und vielleicht gehen wir beim nächsten Cast in einer Woche auch drauf ein. Denn ja, also so viel zu reden gibt's halt nicht um die Serie. Zumindest heute war es so der Fall.
Ja.
Und deswegen sind wir für jegliche Art von Content eurerseits froh und glücklich. Da würde ich sagen, sag ich auf Wiedersehen und darfst du deinen Schlussmonolog halten, okay?
Okay.
Dann auf Wiedersehen.
Genau, wie gehabt, wir hören uns in einer Woche wieder. Like das Ganze gerne, teilt das Ganze gerne, kommentiert fleißig und verbreitet die Kunde. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn der Snowpiercer wieder abfährt und wir einsteigen werden. Bis denn.